Wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Und ich habe jetzt einen Gast hier, nämlich Armin Simon von Ausgestrahlt. Hallo, freut mich sehr, dass es geklappt hat.
Hallo.
Wir haben darüber gelesen, dass es jetzt, wo der Atomausstieg tatsächlich vollzogen wurde, mehrere Feierlichkeiten gegeben hat in einigen deutschen Städten. Hast du auch gefeiert am Wochenende?
Ja, ich war in Neckarwestheim, war ja eines der drei Atomkraftwerke, die noch liefen bis am Samstag. Es war schon ergreifend zu sehen, dass da waren Leute dabei, die haben vor 50 Jahren mitgemacht bei der Bauplatzbesetzung gegen das damals geplante Atomkraftwerk Wiehl im Kaiserstuhl bei Freiburg, was so ein bisschen als der Startpunkt der Anti-Atom-Bewegung gilt. Die sind seit 50 Jahren, kämpfen die dafür, dass die Atomkraftwerke endlich abgeschaltet werden. Und am Samstag war es dann soweit.
Ja, die Anti-Atom-Bewegung hat ja auch in Deutschland wirklich schon eine sehr lange Tradition, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt, wo Ausgestrahlt sein zentrales Ziel erreicht hat, löst ihr euch jetzt auf oder was steht jetzt an für euch?
Nein, ja, wir haben zwar das größte Ziel erreicht, tatsächlich die Abschaltung der AKW hier in Deutschland, aber das Atomthema sind wir deswegen ja noch nicht los. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen, dass auf EU-Ebene zum Beispiel die atomfreundlichen Staaten der EU gerade alles daran setzen, Regelungen durchzusetzen, um die eigentlich unwirtschaftliche Atomkraft wieder irgendwie zu unterstützen, zu subventionieren, vorteilhafte Regelungen für sie zu schaffen. Wir haben Atomkraftwerke in den Nachbarländern, teilweise direkt an der Grenze zu Deutschland, der Schweiz zum Beispiel, die noch laufen, die gehören zu den ältesten der Welt und sind entsprechend unsicher. Wir haben auch in Deutschland noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die weiterhin Geld verdienen damit, dass sie Atomkraftwerke betreiben, warten oder sogar neu bauen. Und es bleibt natürlich auch die Frage, was passiert eigentlich mit dem Atommüll? Und wir haben auch da ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass wenn die Anti-Atom-Bewegung da nicht richtig drauf guckt, dass er dann einfach in das nächste Loch gepackt wird und weggeschüttelt werden soll. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen müssen wir da weiter wachsam bleiben und Ausgestrahlt wird die Arbeit da nicht ausgehen.
Sie haben jetzt mehrere Problemfelder erwähnt. Zu dem ersten von denen, nämlich den anderen EU-Staaten, die noch auf Atomkraft setzen. Es wurde jetzt zum Beispiel auch in Finnland, wird jetzt, glaube ich, ein neues Werk gebaut. Und ich habe auch mal auf so eine Karte geguckt, wie so die Verteilung von AKWs in Europa ist. Und Frankreich ist ja wirklich absolut führend mit, ich glaube, 56 laufenden Atomkraftwerken, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kann mir das also jetzt so vorstellen, dass Ausgestrahlt jetzt noch mehr versucht, jetzt wo das Hauptziel in Deutschland erreicht ist, dass ihr eure Energie sozusagen, eure Kraft und vielleicht auch euer Know-how auch noch mehr versucht, in andere Länder einzubringen. Ist das so? Und was habt ihr damit bislang so für Erfahrungen gemacht? Seid ihr da Teil von einem Netzwerk oder werdet ihr vielleicht auch teilweise gar nicht immer so positiv aufgenommen, weil es ja auch in anderen Ländern ganz andere Einstellungen zur Atomkraft gibt, zum Beispiel in Finnland? Und wie ist das auch mit Umweltbewegungen in anderen Ländern? Sind die automatisch auch anti-AKW oder gibt es auch Umweltbewegungen, die zum Beispiel, weil sie Atomkraft als Übergangstechnologie sehen, irgendwie darauf noch setzen wollen?
Also Ausgestrahlt hat ja so funktioniert, dass wir uns so ein bisschen die vielen Hunderttausenden Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, die es in Deutschland gab und gibt, die haben wir versucht zu unterstützen, damit sie in ihrem Engagement unterstützt werden und es eben einfacher haben, sichtbar zu werden, um damit einen politischen Druck aufzubauen. Das war eigentlich die Idee, wie Ausgestrahlt vor allen Dingen funktioniert hat. Und natürlich können wir nicht jetzt irgendwie nach Frankreich fahren und sehen, schaltet auch die Atomkraftwerke ab. Das funktioniert nicht. Abgesehen davon gibt es in Frankreich eine sehr starke Anti-Atom-Bewegung, die nur leider schwerere Voraussetzungen hat, weil Frankreich einfach militärisch ja auch auf Atomkraft setzt, das heißt auf Atomwaffen. Und deswegen ist ein militärisches Interesse gibt, diese ganze Technologie weiter am Laufen zu halten. Die 56 Atomkraftwerke in Frankreich war übrigens im Winter, die Hälfte lag still, weil sie nämlich Wartungsarbeiten hatte, die durchgeführt werden müssen, weil Korrosionsschäden aufgetreten sind, sicherheitsrelevante Probleme, Risse an Rohren und so weiter. Die bloße Anzahl an Atomkraftwerken ist kein Garant für eine sichere Energieversorgung, sondern im Gegenteil. Ganz Europa hat diesen Winter ja unter anderem deswegen ein bisschen gebammelt, ob es reicht mit dem Strom oder nicht, weil die französischen Atomkraftwerke alle kaputt waren. Insofern ist auf Atomkraft zu setzen keine gute Idee, sicher und zuverlässig Energie zu bekommen. Achso, zum finnischen Reaktor wollte ich nur sagen. Der finnische Reaktor, der ja angeblich jetzt am Wochenende kommerziell in Betrieb gegangen sein soll, an dem wurde ja 15 oder ich glaube sogar 17 Jahre gebaut. Das zeigt eigentlich ganz gut, was von diesen ganzen Ankündigungen, jetzt überall Atomkraftwerke zu bauen, zu halten ist. Also auch wenn man behauptet, dass Atomkraft irgendwie helfen könnte, sozusagen beim Klimawandel, so stimmt das ja schon deswegen nicht, weil ein Atomkraftwerk tatsächlich fertig gebaut ist und ans Netz gegangen ist, ist die Frage des Klimaschutzes schon vorbei. Also wir müssen ja viel, viel schneller das Klima schützen und das können wir nicht mit Atomkraft, sondern das können wir mit erneuerbaren Energien. Und da ist es ganz interessant zu sehen, die Anti-Atom-Bewegung war ja auch die Bewegung in Deutschland, die von Anfang an für die erneuerbaren Energien eingetreten ist und eigentlich diesen, ja inzwischen muss man sagen, weltweiten Siegeszug der erneuerbaren Energien eigentlich mit losgetreten hat. Also die erste Solarenergieausstellung in Deutschland, die war in einem Winzerdorf am Kaiserstuhl, nämlich genau dort, wo dieses AKW Wiehl, von dem ich vorhin erzählt habe, gebaut werden sollte. Und schon damals in den 70ern war der Ruf nach Alternativen in dieser Bewegung präsent und der Druck, die Erneuerbaren auszubauen, der geht ja einher mit dem politischen Druck, die Atomkraftwerke abzuschalten. Und ich habe neulich mal verglichen, sozusagen im Jahr 2000 ist der erste politische Beschluss zum Atomausstieg in Deutschland ja gefallen. Das war der sogenannte rot-grüne Atomkonsens, den die damalige Bundesregierung mit den Atomkonzernen sogar selber ausgehandelt hat, als ein Konsensvorschlag, mit dem angeblich alle mitgehen konnten. Und im gleichen Jahr wurde das Erneuerbare Energiengesetz beschlossen, welches ja den großen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland eingeleitet hat. Und wenn man jetzt die Stromproduktion von 2000 mit der Stromproduktion des letzten Jahres vergleicht, dann sehen wir, dass der Zubau der erneuerbaren Energien, der ja erfolgt ist aufgrund dieses Beschlusses zum Atomausstieg und aufgrund des Druckes, den die Anti-Atom-Bewegung die ganze Zeit aufrechterhalten hat, dass dieser Zubau bei den erneuerbaren Energien nicht nur den kompletten Atomstrom schon ersetzt hat, sondern zusätzlich auch noch 40% der Kohleverstromung ersetzt hat. Also wir haben im Jahr 2022 trotz Ukraine-Krieg 40% weniger Kohle verfeuert als noch im Jahr 2000. Das ist ein Erfolg der Anti-Atom-Bewegung. Deswegen ist diese Behauptung, dass man Atomkraftwerke bräuchte, um das Klima zu schützen, die ist einfach von vorne bis hinten falsch.
Ja, zu dem Thema, dass die Anti-Atom-Bewegung zum Beispiel in Frankreich jetzt schwerer hat. Es ist ja auch so, dass Länder, die eben Atomwaffen haben, also noch einen militärischen Komplex, der noch mit der Atomwirtschaft irgendwie zusammenhängt, ja, dass dort die Atomwaffen noch sehr viel stärker forciert wird als zum Beispiel in Deutschland. Thema erneuerbare Energien, ein Buzzword, was man jetzt immer wieder hört, zum Beispiel halt von Seiten der FDP, was ja auch als erneuerbare Energie teilweise angepriesen wird, ist Kernfusion. Was ist davon zu halten?
Die Kernfusion ist so eine Idee, die seit, ich weiß nicht, 50 oder 70 Jahren erzählt wird, dass man sie nutzen könne, um Strom zu erzeugen. Manche sagen, es ist auch schon so eine Naturkonstante, 50 Jahre, die es braucht, bis man das endlich einsetzen kann. Also da ist ja keine Realisierung in absehbarer Zeit zu erwarten. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass es noch 20 Jahre dauert, bis man es wirklich nutzen könnte, was wirklich absolut in den Sternen steht, ist das keine Technologie, auf die man heute setzen kann, wenn man heute Lösungen sucht, wie man umweltfreundlich Energie erzeugen kann. Abgesehen davon ist auch die Kernfusion, auch bei der Kernfusion entstehen radioaktive Abfälle und auch da gibt es ein Unfallrisiko. Und es ist eine sehr teure Technologie und eine sehr zentrale Technologie. Das heißt, man muss auch wieder große Anlagen irgendwo bauen. Man braucht einen Haufen Geld dafür. In meinen Augen ist es sind alles Luftgespinste, Luftschlösser. Die ist ja gar nicht verfügbar.
Und ausgestrahlt sieht es auch als Aufgabe an, auch dagegen in der öffentlichen Meinung sozusagen.
Im Moment gibt es ja vor allem ein riesiges Forschungsprojekt bei der Kernfusion. Das ist dieser ITER-Reaktor, der in Südfrankreich gebaut wird. Ein internationales Projekt, an dem auch die EU und über die EU dann auch Deutschland beteiligt ist. Da fließen Milliarden jedes Jahr rein. Dieser riesige Reaktor, der also unzählige Milliarden kosten wird und vielleicht in, weiß ich nicht, 10 Jahren, 20 Jahren mal irgendwann irgendwas richtig funktioniert. Selbst der wird niemals Strom erzeugen können, weil es nämlich nur eine Versuchsanlage ist, um überhaupt mal rauszufinden, ob das überhaupt funktioniert. Also wir sind von einem tatsächlich funktionierenden Kraftwerk, welches ja auch noch Strom erzeugen muss, in diesem Bereich sind wir Jahrzehnte entfernt. Wer tatsächlich die aktuellen Probleme gerade lösen will und wer dafür sorgen will, dass wir eine Energieversorgung hinkriegen, die umweltfreundlich ist und die nachhaltig ist und die kostengünstig ist und das Klima schützt, der muss auf erneuerbare Energien setzen und sollte keinen halben Gedanken und vor allen Dingen kein Geld in Kernfusion verschwenden, weil dieses Geld fehlt dann bei den Sachen, die wir wirklich brauchen.
Die Atomkraftwerke wurden also dieses Wochenende abgeschaltet. Es braucht aber trotzdem noch so 4 bis 5 Jahre, bis sie wirklich stillgelegt werden können, weil die Brennelemente erstmal abgekühlt werden müssen. Und erst so in 15 Jahren wird zum Beispiel das Gelände vom AKW Emsland frei von Radioaktivität sein. Du hast aber eben auch schon das Thema Atommüll angesprochen. Auch wenn jetzt kein neuer Atommüll mehr produziert wird, ist ja immer noch die Frage, wo ist das Endlager, wo kommt der hin? Wie ist da die derzeitige Situation?
Ja, im Moment läuft ja das sogenannte Standardauswahlverfahren. Das ist ein von der Bundesregierung losgetretene Suchverfahren, wo ja angeblich in ganz Deutschland gesucht werden soll. Inzwischen ist es noch ungefähr die Hälfte der Bundesrepublik, die da drin ist in der Suche. Da arbeiten die Behörden gerade dran, versuchen aufgrund von geologischen Daten, die sie versucht haben zusammenzutragen, eine Auswahl zu treffen, um die Suchregionen sozusagen einzuschränken auf vielleicht eine Handvoll Regionen, die dann da im nächsten Schritt rauskommen soll. Wir haben von Anfang an kritisiert, dass das Verfahren die selbstgestellten Ansprüche, nämlich dass es transparent abläuft, dass es ein wissenschaftsbasiertes Verfahren und so weiter ist, dass diese Ansprüche nicht erfüllt werden und sehen das Ganze sehr kritisch. Genau, man kriegt gerade nicht so richtig mit, an welchem Stand die da sind oder was sie tatsächlich machen, weil sie mit ihren Geologiedaten arbeiten. Deswegen gibt es im Moment noch nicht so richtig viele Gebiete, wo klar ist, Achtung, hier könnte es kommen. Und die Auseinandersetzung darum wird in unseren Augen wieder losgehen, wenn es konkretere Gebiete gibt, die benannt werden. Aktuell ist das Problem eigentlich eher die Zwischenlager. Dieser ganze hochradioaktive Müll, also die abgebrannten Brennelemente aus den Atomkraftwerken, die lagern ja in sogenannten Castor-Behältern in Zwischenlagerhallen auf dem Gelände der Atomkraftwerke und an ein paar anderen Standorten in Deutschland auch noch. Und diese Zwischenlager wurden ursprünglich mal für die Dauer von 40 Jahren konzipiert. Solange sollen angeblich auch diese Castor-Behälter dicht halten. Inzwischen ist klar, dass es eher Jahrhundertlager werden. Also bis mal ein Standort gefunden ist, wo man diesen ganzen Müll dann tief unter die Erde packen kann. Das wird noch Jahrzehnte dauern. Man muss ihn erstmal finden. Das Suchverfahren läuft, habe ich gesagt. Dann muss man ihn erkunden. Und dann, wenn die Erkundung immer noch das Suchergebnis bestätigt, dann muss man das noch ausbauen zum Endlager und dann muss man den Müll noch einlagern. Also es braucht alles Jahrzehnte. Das dauert bis Ende dieses Jahrhunderts und so lange wird der Müll in den Zwischenlagern bleiben, wo er im Moment liegt.
Ja.
Und ich erlebe gerade, dass in sehr vielen Orten, wo dieser Müll jetzt ja noch rumsteht, die Leute anfangen, sich Sorgen zu machen darüber, ob diese Zwischenlager eigentlich für diesen Zeitraum ausgelegt sind und ob die heutigen Sicherheitsanforderungen eigentlich noch genügen.
Was kann man aus dem erfolgreichen Kampf gegen die Atomwaffen in Deutschland vielleicht lernen für andere politische Kämpfe von der Strategie her?
Also man kann daraus mitnehmen, dass es möglich ist, selbst sehr utopische Ziele zu erreichen. Denn damals in den 70er Jahren war es absolut utopisch, aus der Atomkraft wieder auszusteigen. Alle Parteien, die es damals gab, wollten Atomkraft haben. Und es galt als die Zukunftstechnologie, die wir haben. Und dass diese Bewegung es geschafft hat, den politischen, also den Meinungswandel in der Bevölkerung so weit zu treiben, dass dann die entsprechenden politischen Beschlüsse gefasst wurden und die dann auch noch umgesetzt wurden, hat mit der Hartnäckigkeit dieser Bewegung zu tun und mit ihrer Vielfalt. Weil sie natürlich sehr, sehr unterschiedliche Aktionsformen und sehr unterschiedliche Leute, die da mitgemacht haben, auf ihre Art und Weise, gab es Leute, die Prozesse geführt haben, andere haben Sitzblockaden gemacht. Demonstrationen, Unterschriften, Leserbriefe, alles Mögliche und das über 5 Jahrzehnte. Für mich das Prägendste oder das Positivste daran ist tatsächlich zu sehen, dass man, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, dass man dann sehr, sehr mächtige Gegner trotzdem besiegen kann.